Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Läuft euch bei diesem Geschmatzer auch ein Schauer über den Rücken? Ich hasse es genauso wie Brot, das zu einer pelzigen Lebensform mutiert ist, Dixie-Klos und besonders ekelig im Freibad vorbeischwimmende Pflaster. Aber was genau ist dieser Ekel eigentlich und warum lässt sich anhand von Ekel gar die politische Einstellung erkennen? Ihr hört Schneller Schlau, den Wissenspodcast von PM. Ich bin Anne Baum und mit der Ärztin und Medizinjournalistin Astrid Viziano gehe ich jetzt auf eine ekelige Spurensuche. Astrid, wenn wir von Ekel sprechen, was genau meinen wir damit eigentlich?
Ja, eigentlich ist Ekel ja so eine richtig starke Abscheu. Und wir Menschen zeigen das eigentlich alle auf ziemlich ähnliche Art und Weise. Wenn wir uns ekeln, dann rümpfen wir die Nase, ziehen die Oberlippe hoch und die Mundwinkel gehen dabei gleichzeitig so ein bisschen nach unten. Und manche machen sogar automatisch die Augen zu oder wenden sich ab oder schütteln sich halt so richtig. Aber wenn es richtig heftig wird, dann kann es auch mal sein, dass einem übel wird. Das kennen wir vielleicht alle. Oder manchen bricht dann sogar der Schweiß aus.
Kein angenehmes Gefühl. Das heißt, Astrid, wir können unseren Ekel nicht verbergen, auch wenn wir es vielleicht gerne würden. Und andere Menschen sehen uns den Ekel an, denn Ekel gehört zu den Basisemotionen, die Menschen weltweit erkennen. Ekel ist also menschlich.
Ja, genau. Und in unserem Gehirn springt dabei auch eine ganze Menge verschiedener Bereiche an, die eben zum großen Teil für unsere Gefühle zuständig ist. Kann man nicht ja vorstellen. Das Ekel ist ja so eine Abscheu, so ein ganz tiefes, intensives Gefühl. Und das heißt, da ist richtig was los, auch in unserem Gehirn, in unserem Kopf. Dann wird nämlich zum Beispiel einmal der Mandelkern, das ist so ein bestimmter Bereich im Schläfenlappen, also so an der Seite des Gehirns, wird aktiv. Und das ist ein Bereich, in dem wir eben emotionale Situationen eben bewerten. Aber auch andere Bereiche, zum Beispiel die Inselrinde ist auch im Schläfenlappen so ein Bereich, der ist so ein bisschen darauf spezialisiert für die Wahrnehmung von Geschmack oder Geruch. Und das macht ja Sinn, ne? Weil gerade wenn wir uns ekeln, nicht alles natürlich, aber vieles hat ja mit Geschmack oder auch mit Geruch, irgendwas riecht eklig, schmeckt seltsam, auch damit zu tun. Da wird eben diese Wahrnehmung verarbeitet. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch einen anderen Bereich, das sind die sogenannten Basalganglien. Das ist so ein Kerngebiet im Großhirn, ein anderer Hirnbereich. Und dort werden eben auch unter anderem Gefühle reguliert. Und diese ganzen verschiedenen Nervenzellen in den verschiedenen Bereichen vom Gehirn werden dann eben alle gleichzeitig aktiv und sagen, oh Gott, Himmel, ich ekel mich ganz doll.
Okay, das Ekeln findet also erstmal im Gehirn statt. Lernen wir ekeln oder ist das angeboren?
Tatsächlich ist die Grundlage dafür, dass wir uns ekeln können, angeboren. Also wir können uns alle ekeln. Alle Menschen können sich ekeln. Aber, und das kennen wir wahrscheinlich auch so ein bisschen aus unserem Umfeld, wie stark man sich ekelt, wie stark dieses Gefühl ausgeprägt ist, das ist tatsächlich von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Und auch spielen auch so persönliche Erfahrungen eine Rolle, auch vielleicht gerade aus der Kindheit. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe als Kind mal, als ich so einen Saft, so eine Capri-Sonne getrunken habe, als ich da so mit dem Strohhalm reingestochen habe, dann kam statt dem Saft so eine eklige, breiige Pampe heraus, also verdorbener Saft. Und seither kann ich, wenn mir mal eine Capri-Sonne angeboten wird, dann lehne ich immer dankend ab, wo es eigentlich totaler Quatsch ist, weil ich natürlich weiß, diese Packung Capri-Sonne ist bestimmt nicht verdorben, aber ich kann das einfach nicht mehr trinken.
Ja, solche Erfahrungen hat wahrscheinlich jeder gemacht. Ich bin mal auf eine Nacktschnecke gelaufen, das war auch nicht so schön. Ja, aber Ähnliches wie persönliche Erfahrungen gilt auch für Assoziationen. Und zwar gibt es eine Studie, bei denen die Studienteilnehmer Apfelsaft aus einem Urinbecher trinken sollte. Ihr kennt es vielleicht, das sind diese gerillten weißen Plastikbecher. Obwohl den Studienteilnehmern gesagt wurde, dass die Becher nicht nur sauber, sondern sogar steril sind, wollten die meisten daraus nicht trinken. Es erinnerte sie immer noch zu sehr an die Urinbecher. Neben persönlichen Erfahrungen und Assoziationen gibt es aber noch andere Einflüsse, wie den kulturellen. Ich denke da zum Beispiel an die Schnecken in Frankreich, die ja durchaus als Delikatesse geschätzt werden, aber ich muss sagen, ich möchte keine Schnecke probieren.
Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil tatsächlich, ich bin Deutsch-Spanierin und früher, als ich Kind war, gab es immer Schnecken in der Paella. Die habe ich als Kind gerne gegessen, kann ich jetzt aber heute auch nicht mehr essen. Aber es gibt noch so ganz krasse Beispiele, zum Beispiel einen bestimmten Käse aus Sardinien, der heißt Casomarzu. Und in dem tummeln sich Maden. Und für uns, ich glaube, also ist das, glaube ich, unvorstellbar, so einen Käse voller Maden zu essen. Aber dort gilt es als Delikatesse und wird gerne angeboten.
Ja, andere Kulturen, andere Geschmäcker, ne?
Ja, das ist ganz spannend. Jetzt gab es eine interessante Studie vor kurzem, die hat sich drei indigene Gemeinden in Lateinamerika angeschaut, in Ecuador. Und da haben sie sich die Forschenden nämlich angesehen, wie ausgeprägt das Ekelempfinden in diesen verschiedenen Gruppen war. Und haben sich aber auch gleichzeitig noch Folgendes angeschaut, nämlich wie hoch die Entzündungsmarker im Blut waren von den Studienteilnehmern. Also als Marker für Infektionen quasi, ob die eher an einer Infektion litten oder nicht. Und das Ergebnis war, das fand ich eben so spannend, je stärker der Ekel ausgeprägt war in dieser Gruppe, desto geringer war die Konzentration an diesen Entzündungsmarkern. Das haben die Wissenschaftler berichtet.
Also Menschen, die sich mehr ekeln, meiden wahrscheinlich mehr potenziell ekelerregende Reize. Dadurch sind sie weniger Krankheitserregern ausgesetzt und haben folglich geringere Entzündungsmarker im Blut.
Ja, genau. Und das war die erste Studie überhaupt, die sich diesen Zusammenhang mal wirklich empirisch dargestellt hat, sich angeschaut hat und das auch belegt hat. Und allerdings, und das fand ich eben auch besonders interessant in dieser Studie, zeigt sie, dass man sich Ekelgefühle nicht immer leisten kann. So gab es zum Beispiel in Gemeinden, die vor allem von der Jagd oder der Landwirtschaft lebten, also Bauern oder Jäger, dass da eben die Abscheu geringer ausgeprägt war. Das kann man sich ja auch nicht vorstellen, ne? Also gerade in der Landwirtschaft, dann müssen diese Tierexkremente auf den Feldern ausgebracht werden. Und da ist es natürlich eher kontraproduktiv, wenn man sich davor sehr ekelt. Oder es kann auch mal vorkommen in diesen Gemeinden, dass zum Beispiel auch Kot im Trinkwasser vorkommt. Und in diesen Gemeinden war eben der Ekel dann auch, das Ekelempfinden geringer ausgeprägt.
Das ist ja natürlich wahrscheinlich auch so, wenn man jeden Tag damit zu tun hat, ist es was ganz anderes und kann sich nicht davor ekeln. Also stellen wir das auch immer bei Menschen im OP natürlich vor, die können sich natürlich auch vor Blut zum Beispiel nicht ekeln. Aber was ich ganz spannend natürlich finde, als Mensch, der sich für Geschichte interessiert, dass es durchaus sich die Ekelgrenzen auch verschoben haben. Also zum Beispiel im Mittelalter war es ja durchaus üblich, sich in die bloße Hand zu schneuzen. Ja, so, aber was mich interessieren würde, gibt es denn Dinge, bei denen wir im Ekel vereint sind?
Ja, tatsächlich ist es so, dass es gibt so ein paar Dinge, die sind sozusagen universell. Vor denen ekeln wir uns eigentlich alle, auch über Ländergrenzen hinweg. Das hat man inzwischen auch untersucht. Und zwar zum Beispiel Kot, eben Urin, Eiter lösen bei den meisten Menschen eigentlich Ekel aus. Ebenso wie Kadaver, zum Beispiel Tierkadaver, die man findet. Und das hat von der Evolution her gesehen auch ja seinen Sinn. Denn unsere Abscheu schützt uns ja, wie gesagt, vor Infektionen. Und so hat zum Beispiel 1 Gramm Kot Milliarden von Mikroben. Das heißt, das ist etwas, was potenziell eben infektiös ist, uns krank machen kann. Und deswegen hat dieses Ekelempfinden vor diesen universellen Dingen sozusagen, hat unseren Vorfahren dann auch das Überleben gesichert, weil es sie eben vor Infektionen geschützt hat.
Und durch Studien weiß man, dass es eine Gruppe gibt, die sich noch etwas mehr ekelt als andere, und zwar Frauen.
Ja, das stimmt. Und das ganz besonders in der Schwangerschaft. Dann ekeln sich besonders viele Frauen vor Dingen, die sie vielleicht sonst eigentlich gar nicht so abstoßend fanden. Zu einer Zeit also in der Schwangerschaft, in der eben verdorbene oder infizierte Speisen eben eine große Gefahr nicht nur für sich selbst, sondern auch für den Fötus natürlich im Mutterleib bedeuten können. Und da gibt es eben viele Frauen, das kennen wir auch aus unserem Bekanntenkreis, glaube ich, die eben bestimmte Lebensmittel plötzlich nicht mehr riechen können, geschweige denn essen können. Also oft ist zum Beispiel Fleisch darunter. Manche Forschende sprechen dann interessanterweise von einem Verhaltensimmunsystem. Ebenso wie wir unsere Immunzellen und Antikörper im Körper haben, die uns vor Infektionen schützen, schützt eben dann auch der Ekel vor potenziell gefährlichen Krankheitserregern.
Also Ekel hilft uns auch dabei zu überleben und auch das der eigenen Nachkommen zu sichern. Vor den Ausscheidungen der eigenen Kinder und denen nahe Verwandten ekelt man sich weniger, also zumindest. Ich habe diese Beobachtung gemacht. Ist da was dran, Astrid?
Ja, tatsächlich. Und das liegt auch vermutlich daran, dass man eben den Ausscheidungen von nahen Verwandten, eben den Kindern zum Beispiel, mit denen man ja ohnehin oft in Kontakt steht, in engen Kontakt steht, keine große Gefahr darstellen. Das heißt, das macht evolutionsgeschichtlich auch eigentlich Sinn, weil mit denen umgeben wir uns ja ständig, mit den Verwandten, mit den Kindern, hat oft mit ihnen zu tun. Und deswegen ist eben da auch dieser Schutz, weil wir ja ohnehin ständig mit ihnen zu tun haben, nicht so wichtig. Schließlich empfindet man ja auch die eigenen Experimente nicht als eklig oder drückt sogar die eigenen Pickel aus, was andere, die einem dabei zuschauen, dann durchaus dann eklig finden können.
Ja, definitiv finde ich auch eklig, Leuten dabei zuzugucken. Aber ja, Astrid, auf Zigarettenpackungen sind oft eklige Fotos zu sehen, etwa von offenen Wunden. Der Sinn dahinter, man soll ja nicht nach diesen Zigarettenpackungen greifen. Man kann Ekel also auch nutzen, um schädliches Verhalten oder Krankheiten zu verhindern.
Ja, das finde ich total spannend. In dem Zusammenhang habe ich nämlich auch herausgefunden, dass es offiziell eine ekligste Farbe der Welt gibt. Und zwar heißt die Pantone 448C. Und die ist so grau, braun, grün, echt nicht so schön. Und die findet man zum Beispiel auf Zigarettenpackungen in Australien, um eben Menschen auch allein durch die Ekligkeit der Farbe auf der Packung davon abzuhalten, eben diese Zigarettenpackungen zu kaufen.
Das muss ich mir mal angucken. Die klingt ja verrückt, diese Farbe. Die klingt nicht sehr schön.
Aber es gibt auch noch andere Beispiele, wie man zum Beispiel Ekel zur Prävention von Krankheiten einsetzen kann. Zum Beispiel, um Durchfall vorzubeugen. Man ahnt es vielleicht gar nicht unbedingt hierzulande, aber mehr als 2 Millionen Menschen weltweit sterben tatsächlich an Durchfall. Und dabei kann eine ganz simple Maßnahme das Durchfallrisiko um fast die Hälfte senken, nämlich das Händewaschen mit Seife. So hat nämlich eine Studie ergeben. Das klingt eigentlich selbstverständlich, oder? Aber wenn man sich das dann genauer anschaut, dann haben Studien ergeben, dass nur zwischen 3 und 42% aller Menschen, je nach Studie, wäscht sich nach einem Toilettenbesuch überhaupt die Hände. Und das war dieses ziemlich unappetitliche Ergebnis, haben Studien eben aus 11 Ländern vor ein paar Jahren ergeben.
Mhm. Und wie nutzt man nun dieses Wissen, dass sich so wenige Menschen die Hände waschen, um die Menschen dann dazu zu bringen, sich auch die Hände zu waschen? Also wie nutzt man dieses Wissen sozusagen?
Ja, oft versucht man das dann so mit so nüchternen Infobroschüren, dass man darüber informiert, wie wichtig das Händewaschen ist, gerade mit Seife, dass man damit eben Infektionen vorbeugen kann. Aber diese nüchternen Broschüren bringen oft wenig, weil sie eben nicht die Emotionen der Menschen ansprechen. Wenn aber Angst geschürt wird, dass man mit seinem Verhalten in der Öffentlichkeit vielleicht als abstoßend empfunden wird, dass Leute sich vielleicht vor einem ekeln könnten, dann haben Gesundheitskampagnen Erfolg. So zumindest ergab das eine Studie, ein Ergebnis einer Auswertung in Indien.
Das heißt, Ekel spielt auch bei unserem sozialen Verhalten eine Rolle?
Ja, tatsächlich handeln wir im Alltag auch danach. Das ist man sich vielleicht gar nicht so bewusst, aber zum Beispiel, wenn wir Besuch bekommen zu Hause, dann duschen wir uns vorher, putzen die Wohnung und hüten uns auch davon. Wir würden niemals einem Gast ein schmutziges Handtuch anbieten, oder? Niemand soll von uns angewidert sein, das ist uns schon sehr wichtig. Aber das geht auch noch weiter, wenn wir zum Beispiel von schlimmen Straftaten hören. Zum Beispiel, wenn ein Kind sexuell missbraucht wurde, dann sind wir zwar einerseits wütend, aber gleichzeitig widert uns das ja auch an, oder? Und das haben ihm auch Studien gezeigt, dass es sowas wie einen moralischen Ekel gibt, der jenem gegen Krankheitserreger sehr ähnelt, aber eben auf moralischer Ebene stattfindet. Und das eben kann umgekehrt aber auch benutzt werden, um Menschen zu manipulieren, leider.
Werbung.
We're back, following an incredible drive by Feeding America, powered by neighbors everywhere.
They're sorting fresh produce headed to food banks and pantries nationwide.
Another big play. Local fridges stocked with care, so families can choose foods that fit their lives.
Farmers, drivers, advocates, volunteers, all moving food into the hands of families. They've pushed all season. And when you join the team today,
we can drive hunger back. 1 yard at a time. Give now at feedingamerica.org/biggame.
Werbung Ende.
Das heißt, du meinst mit Menschen manipulieren, meinst du, das kann genutzt werden, um Menschen auszugrenzen, oder?
Ja, ganz genau, leider. Eine schottische Studie hat zum Beispiel vor ein paar Jahren ergeben, dass wir ein nach Schweiß stinkendes T-Shirt als besonders eklig und abstoßend empfinden, wenn es von einem vermeintlich Fremden stammt. Kommt es dagegen aus unserer eigenen sozialen Gruppe, dann finden wir das nicht so schlimm. Das haben die Forscher in einem Experiment gezeigt, indem sie nämlich den Teilnehmenden vorher verschiedene Rollen gaben, bevor sie ihnen das miefige Kleidungsstück gaben. Ekel kann also dazu dienen, Menschen auszugrenzen. Und auch dafür sind Menschen mehr oder weniger empfänglich.
Ich habe mich mal umgeschaut und ein Beispiel gefunden, wo Ekel politisch instrumentalisiert wurde. Und zwar die Aussage eines bayerischen AfD-Politikers. Er behauptete, dass geflüchtete Migranten Infektionen eingeschleppt hätten. Und ja, wenn man in die Geschichte und den Alltag blickt, lassen sich leider noch viele, ja oft ekelhafte Beispiele finden, bei denen Ekel, wie du gerade erzählt hast, instrumentalisiert wurde. Ja, aber Astrid, lass uns noch einen anderen Punkt angucken. Angeblich kann man anhand des Ekelempfindens auf die politische Einstellung von Menschen schließen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen abstrus, da einen Zusammenhang herzustellen. Aber tatsächlich gab es dazu schon Studien. So haben zum Beispiel vor ein paar Jahren Forschende des Virginia Institute of Technology über ein, finde ich, sehr spannendes Experiment berichtet. Und zwar haben sie ihren Probanden ekelige Bilder gezeigt, so mit Schimmel oder schmutzigen Toiletten, und konnten dann allein anhand der Hirnaktivität, die sie gemessen haben, während die Probanden sich diese Bilder anschauten, konnten sie mit 95%iger Treffsicherheit deren politische Einstellung vorhersagen.
Mhm. Das heißt, als Alternative zur Befragung könnten Wahlforscher den Wählern auch einfach schimmeliges Brot unter die Nase halten und ihre Gehirnaktivität dabei messen. Wäre natürlich abstrus, aber scheint ja zu funktionieren.
Naja, tatsächlich fanden die Forscher heraus, dass Teilnehmer mit starkem Ekelempfinden eher konservativ waren. Und auch andere Studien haben das schon untersucht, dass diese Menschen, die sie eben besonders ekeln, eher rechts wählen und eher homophob sind. Ein Hang zu einer bestimmten politischen Haltung könnte also tatsächlich angeboren sein oder neurobiologisch geprägt sein, wie eben das Ekelempfinden ja zum gewissen Grad eben bei uns allen angeboren ist. Aber da müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein. Es handelt sich hier bei diesen Studien um Durchschnittswerte. Das heißt, da gibt es viel Ausschlag nach unten und oben in diesen Studienergebnissen. Denn natürlich gibt es auch konservative Menschen, die sehr robust sind, und progressive, die sich stark ekeln. Aber trotzdem, Ekel ist ein mächtiger Hebel und wird politisch oft instrumentalisiert.
Ja, das ist eine interessante Sichtweise, mit denen ich Ekel bis jetzt nicht verbunden hatte. Aber was mich noch interessiert bei dem Thema Ekel, kann man sich den Ekel eigentlich abtrainieren?
Ja, tatsächlich geht das bis zum gewissen Grade. Gerade bei Menschen, die halt oft auch in ihrem Alltag so potenziell ekligen oder ja abstoßenden Situationen ausgesetzt sind, zum Beispiel in ihrem Beruf. Zum Beispiel in Krankenhäusern oder in einem Pflegeheim sieht man ja oft Eiter, Blut, du sagtest es ja vorhin schon, im OP, aber auch zum Beispiel im Pflegeheim, wenn man alte Menschen, vielleicht auch demente Menschen, die man waschen muss, die man sich kümmern muss, da auch Ausscheidungen sieht natürlich. Das ist ja ganz normal, das gehört dazu. Und daran kann man sich gewöhnen bis zum gewissen Grad. Aber das Ekelempfinden ist eben doch individuell sehr unterschiedlich. Also wie stark man sich darin gewöhnen kann, kommt dann wieder darauf an, wie man da selbst, wie stark das bei einem selbst ausgeprägt ist.
Gibt es Menschen, die sich überhaupt nicht ekeln?
Also ich erinnere mich da an ein schönes Beispiel. Ich habe vor Jahren mal mit Valerie Curtis gesprochen. Das war eine britische Ekelforscherin, die leider inzwischen verstorben ist. Und ich habe damals eine Vorlesung von ihr besucht, und das war ganz spannend, weil sie hat so ganz ungeniert über Kacke und Scheiße gesprochen, hatte sogar so aus Plastik so potenziell eklige Sachen dabei, die sie so herumgereicht hat durch ihr Publikum, durch die Studenten, die zur Vorlesung gekommen waren. Da war zum Beispiel so ein Plastikhundehaufen dabei. Und sie meinte eben später zu mir, ich habe selbst nur ein sehr schwaches Ekelempfinden, sonst könnte ich das alles gar nicht erforschen.
Ja, das ist ein schöner Satz und schön, dass sie es dann erforscht hat. Und ja, danke dir, Astrid, dass du da warst. Das war, wie ich finde, eine sehr genießbare Folge. Und damit bleibt neugierig. Bis zu einer neuen Folge Schneller Schlau nächste Woche. Und wenn ihr noch mehr Wissenschaft haben wollt, das PM-Magazin und das Schneller Schlau-Magazin gibt es übrigens auch am Kiosk.
Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.